Hi und willkommen zu Off the Record, dem Podcast für künstliche Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI bei der Funke Mediengruppe und Podcast-Host. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die am Thema KI ganz nah dran sind. Ich spreche mit ihnen gemeinsam über die Technologie und die Probleme und Herausforderungen, die sie gerade beschäftigen. Aber ich möchte euch auch diese inspirierenden Menschen vorstellen und gemeinsam mit euch verstehen, wie sie dorthin gekommen sind, was sie heute machen. Auch heute habe ich wieder einen tollen Gast bei mir. Katharina Jäger, Head of Innovation and Technology beim Bundesverband der Digitalwirtschaft. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Off the Record. Katharina, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Paul.
Katharina, du bist im Moment Head of Innovation and Technology beim Bundesverband der Digitalwirtschaft.
Yes.
Klingt sehr spannend.
Ja.
aber bevor wir näher darauf eingehen, was du jetzt gerade machst beim Verband, würde ich total gerne ein bisschen besser verstehen, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst. Ein bisschen durch deinen Werdegang mit dir gehen. ich glaube, deine berufliche Karriere hat begonnen mit einem Studium im Bereich Business Administration.
Genau.
Ja, in Vechta?
Quasi. Das war eine Kooperationsuni, war aber primär eigentlich in Bremen. Okay. Also ich habe mich bei einem Unternehmen beworben und die haben quasi die Uni gehostet oder gecastet. Und es war eine Kooperationsuni, eine private Hochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta, die einen Ableger in Bremen hat. Oder hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt ist so. Und da konnte ich dann quasi die Uni besuchen und das alles im dualen Studium.
Okay, spannend. Wie unterscheidet sich eigentlich Business Administration von BWL?
Habe ich mich eben gefragt. Frage ich mich auch, ehrlich gesagt, wenn mich jemand fragt, hey, was hast du studiert? Business Administration ist wie BWL. Also tatsächlich kann ich dir gar nicht den Unterschied sagen. Vielleicht ist es einfach nur ein more fancy Begriff. Aber gefühlt war es dasselbe mit den ähnlichen Modulen.
Ja. Spannend. Und du bist ja jetzt ganz nah dran am Thema KI.
Mhm.
Wie war das damals, als du das Studium angefangen hast? Wie war deine Connection zur Technologie und zum Thema KI? Hattest du schon einen Bezug oder war das eher noch eine Welt, die du später kennengelernt hast?
Das war erst eine Welt, die später kam. Mhm. Also bei mir im Studium ging es natürlich erstmal so um Foundation Work. Also wie funktioniert überhaupt ein Konzern, ein Unternehmen? Ja. Welche Abteilung gibt es da? Wie funktioniert so ein Ökosystem, Unternehmen an sich? Und deshalb, da war KI noch ein bisschen weiter weg. Natürlich hat man es gehört und es war immer irgendwie um einen herum, aber es war nie zentraler Bestandteil meiner Arbeit. Oder auch ehrlich gesagt was, worauf ich hinausgezielt habe, da irgendwann drin abzuarbeiten zu wollen. Also das war irgendwas noch ein bisschen weiter weg für mich zu dem Zeitpunkt. Das kam dann tatsächlich eher so über den Jobeinstieg, über erste Projekte. Und über meinen Master dann auch tatsächlich primär und dann tatsächlich eher über den Verband. Also es hat sich so ein bisschen, wie es aber auch tatsächlich in all der Gesellschaft vermutlich ist, immer mehr hochgeschaukelt, auch in meinem eigenen Leben.
Ja, spannend. Und gab es irgendwie einen Moment in deinem Studium, der dich geprägt hat, dass du stärker dich auf die Digitalwirtschaft konzentriert hast oder da irgendwie dir einen Impuls mitgegeben hat?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte so einen Moment, wenn mich jemand fragt, so warum machst du das, was du jetzt machst? Das ist mein persönliches Warum und das war damals im Zuge des Studiums, im Bachelorstudium in der Buchhaltung. Also Buchhaltung, extrem wichtig und muss man richtig gut können, damit überhaupt ein Unternehmen funktioniert. Aber für mich war das in dem Moment so, ich musste Rechnungen einbuchen und die T-Konten verteilen und ein System eingeben. Und ich war aber viel zu sehr damit beschäftigt, zu lesen, welche Investitionen getätigt wurden, was meine Kolleginnen und Kollegen am Vortag ausgegeben haben und wofür, in welchem Kontext sie das getan haben, als tatsächlich meine eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert. Und sorry nochmal an meine Kollegen von damals. Aber ich fand halt, ich wollte auf der anderen Seite dieser Rechnung sitzen. Ich wollte die sein, die Investitionen tätigt, um das Unternehmen voranzutreiben, um zu gestalten und vielleicht nicht eher, um nachzuarbeiten oder das zu administrativ abzulegen. Und das war so, ich weiß, es war noch ein Donnerstag, völlig unwichtig in dieser Geschichte eigentlich, aber für mich war das halt wirklich so ein Key-Moment, wo ich sagte, okay, ich werde die Dinge angehen, gestalten, proaktiv sein und Veränderung bewirken, weil wenn man nicht bei sich selber anfängt und auf sein eigenes Leben schaut und da Veränderungen bezwecken möchte, dann macht es niemand für einen. Und genau, so hat sich das dann hochgeschaukelt, dass ich eher so in die digitale Welt gegangen bin, weil ich da eben meinen Ansatz gefunden habe, selber gestalten zu können und dieses Warum auch ausleben zu dürfen.
Und du hast es ja eigentlich auch dann geschafft, dass du an mehreren Stellen und unterschiedlichen Stationen eigentlich viel gestalten konntest und auch viel machen konntest.
Voll.
Du hast relativ lange bei Eventim gearbeitet.
Genau.
Auch da, glaube ich, dich schon mit dem Thema KI ein bisschen mehr beschäftigt. Was hast du da gemacht?
Wir haben, das war ja dann noch mein erster Beruf oder mein erster Job nach dem Studium, was aber total gut war, nach dem dualen Studium direkt da einzusteigen, wo man vorher in der Praxisphase aktiv war. Und da ging es dann im Bereich Customer Care, Operations und Customer Experience darum, das Help Center des Unternehmens neu aufzuziehen und das dann noch über alle Länder. Und genau, ich war da eben im Team oder Business Owner Team und wir haben dann halt die Inhalte zugeliefert, aber auch die Verschlagwortung reingegeben und eben gemeinsam mit dem Dienstleister dann das System aufgesetzt. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist KI, das, wo funktioniert das? So werden die Inhalte durch die künstliche Intelligenz ausgespielt und die Verschlagwortung, wie die funktioniert. Und da habe ich so natürlich nicht als jemand, der da totale Expertise drin hatte, aber so meinen ersten Berührungspunkt gemacht und gemerkt, boah, da hast schon echt Effizienzgewinne, die da funktionieren. Und für meinen jungen Kopf damals war das schon total spannend.
Ja, spannend. Ich glaube, das sieht man ja auch jetzt in der Presse und in den Medien immer wieder, dass gerade dieser Bereich Customer Care sehr stark von KI unterstützt wird mittlerweile. Große Unternehmen wie Klarna damit werben, dass sie da Effizienzgewinne gestalten können. Also hast du da quasi schon erster Hand an diesen Punkten Erfahrung sammeln können.
Ja, genau. Und deswegen, wenn mich jemand fragt, so was ist so ein Use Case, wo du sagst, da ist KI hat Effizienzgewinne, dann ist es auch immer das, was mich am ersten, einfach auch durch meine Erfahrung oder meine beruflichen Werdegang, was mir da als erstes in den Kopf kommt, einfach weil ich mich damit so mehr auskenne, als es vielleicht in anderen Kontexten der Fall ist. Ja,
spannend. Und nach Eventim hat es dich ja, glaube ich, nochmal zum Studium gebracht. Und,
genau.
Oder während.
Parallel, genau. Ja. Ich habe dann eben gesagt, boah, ich habe jetzt Business Administration studiert, war jetzt im Customer Care Bereich und dachte mir so, ich muss da noch was draufsetzen, weil in der Wirtschaft ist so Bachelor, Master gehört irgendwie zusammen. Ja. Und für mich war das dann auch der Weg, den ich gehen wollte, dann nochmal einen Master zu machen. Aber ich habe mir die zwei Jahre Zeit genommen, um wirklich zu identifizieren, was für einen Master möchte ich überhaupt machen. Weil jetzt bin ich irgendwie Generalist, möchte ich eher was mehr mit Daten machen, möchte ich mehr ins Marketing gehen, weiß ich nicht, möchte ich eher Produktmanagement machen. Aber turns out, es wurde dann vielleicht doch wieder ein eher breiterer Master, das war digitales Management. Das habe ich dann quasi berufsbegleitend gemacht, bin dann quasi auf 20 Stunden Teilzeit und habe mein Vollzeitstudium dann parallel gemacht.
Wahnsinn.
Ja. Und das war dann auch eher ein breiter angelegtes Studium oder ein Master.
Ja. Und während deines Studiums bist du schon mit dem BVDW, glaube ich, in Berührung gekommen,
genau,
oder?
Genau.
Also deinem jetzigen Arbeitgeber, ne?
So ist es. Man kann es Zufall nennen oder glückliche Fügung oder einfach gute Recherche vielleicht auch. Denn ich habe dann meine Masterarbeit schreiben müssen und habe dann eben recherchiert. Und ich fand das Modul Ethik ziemlich spannend. Wirtschaftsethik hatten wir in der Uni. Und ich fand total spannend, eben die psychologischen Ansätze, ethischen Ansätze mit Wirtschaft eben zu kombinieren. Und habe dann recherchiert, weil ich fand diesen Aspekt der KI einfach aufgrund des ganzen Projekts, dass ich da auch bei der Arbeit dann parallel eben begleiten durfte, super spannend. Und habe recherchiert und bin über die Recherche auf den Verband aufmerksam geworden. Denn in der Zeit wurden die CDR Building Blocks gestaltet.
Das sind CDR?
Ja, Corporate Digital Responsibility Building Blocks. Das ist ein Framework, was auch heute noch von BVDW und der Gruppe genutzt wird, erweitert wird, etc. Das ist ein Framework, um Verantwortung oder um digitale Wirtschaft in verantwortungsvolle Blocks eben einzukategorisieren und so ein bisschen Rahmen zu geben. Und es gibt einen Blocks an der Stelle, der nennt sich der KI-Block, weil auch der natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist. Und da durfte ich dann mit den Expertinnen aus dem Netzwerk mitarbeiten und bin so das erste Mal in die Verbandswelt eingetaucht und habe gemerkt, ey, ist mega. Also die Leute, mit den Leuten, mit denen ich da zu dem Zeitpunkt am Tisch gesessen bin, die hätte ich anders nie kennengelernt. Ich bin nie in diese Bubble reingekommen, außer über diesen Verband.
Ja,
und total cool. Dann durfte ich eben meine Masterarbeit auch in Kooperation schreiben. Und danach sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil ich das total spannend fand, in einem Verband zu arbeiten oder anzufangen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja nur diesen einen Unternehmen kannte und diesen einen Wirtschaftszweig. Und ich wollte unbedingt mehr erfahren. Mehr, was gibt es da draußen noch? Welche Branchen, welche Bereiche, welche Vehikel? Und welche spannenden Menschen erwarten mich da noch? Außer die Gruppe, die ich da kennenlernen durfte. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Wir haben ein bisschen gesprochen und dann ging es dann für mich auch schon nach Berlin.
Sehr spannend. Jetzt haben wir schon den BVDW so ein bisschen angesprochen. Mhm. Du hast auch kurz erwähnt, dass du da reingekommen bist. Mhm. Aber was ist eigentlich genau der BVDW und wer ist da eigentlich alles drin in diesem Verband? Wie funktioniert das Ganze eigentlich?
Ja, also zunächst einmal muss ich eine Lanze brechen für Verbandsarbeit, denn wenn ich insbesondere jüngeren Leuten sage, ich bin im Verband, boah, ist das staatlich, ist das eine Behörde, gehört das zur Regierung oder was genau macht ihr da? Und wir als BVDW sind die Interessensvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Und die Mitglieder sind aus der gesamten Wirtschaft, von Softwareentwicklern, von den großen Plattformen, von auch vielen Agenturen. Und wir sind der stärkste Agenturenverband in Deutschland, bedeutet von Media, von Kreativagentur, von Digitalagentur. Haben wir viele dabei oder auch eben Funke, auch Teil des Netzwerks. Und wir sehen uns als Plattform, als Wegweiser, Impulsgeber und auch Beschleuniger dieser digitalen Geschäftsmodelle. Und unser Scope ist, dass wir uns für die faire und klare Regeln und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen einsetzen. Mhm. Bedeutet, wir sind nicht die vielleicht eine KI programmieren oder sondern eher, wir sind die Plattform bieten, dass sich die verschiedensten Companies dazu austauschen und dass wir eben auch Mitspracherecht haben, auch auf politischer Ebene, dass wir da eben die Rahmenbedingungen schaffen, dass Unternehmen eben in unserer Wirtschaft eben funktionieren und arbeiten können.
Der BVDW ist, glaube ich, in den 90er Jahren ins Leben gerufen worden. Jetzt ist die Welt des Internets und die digitale Welt seit den 90er Jahren sozusagen stark im Wandel gewesen. Ja. Ist, glaube ich, heute eine andere, als sie zur Zeit der Gründung war. Wie erlebst du das in diesem Verband, auch diese Herausforderung, sich diesen Wandel dann auch zu stellen und sich vielleicht auch selbst ein Stück weit dann immer wieder neu zu erfinden?
Also wie es vor meiner Zeit im Verband ausgesehen hat, das kenne ich ja auch nur aus Erfahrung. Ich bin jetzt etwas mehr als 3 Jahre dort.
Ja.
Und tatsächlich, das ist ein kleiner Funfact, der Verband und ich haben am gleichen Tag Geburtstag, außer dass der Verband 1 Jahr älter ist. Insofern, in diesem Jahr feiern wir tatsächlich 30 Jahre auch Verband. Mhm. Könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin. Ja, also ich merke das insbesondere am Mindset der Menschen, die am Verband dabei sind. Also weniger an den Strukturen, weil das sind Dinge, die man auch ändern kann, aber hauptsächlich mit den Leuten, mit denen wir arbeiten. Es gibt Gruppen, da sind fantastische Menschen dabei, die schon seit 20 Jahren im Verband aktiv sind und Herzensprojekte entwickelt haben, wie zum Beispiel den Deutschen Digital Award oder auch anderen Projekten. Und da merkt man, die brennen dafür und die lieben, was sie tun und dass sie Teil der Community sind. Und das finde ich auch mal total schön. Aber wenn da neue Dinge eingeführt werden, und gerade in den letzten 3 Jahren haben wir uns mit der neuen Geschäftsleitung und noch einem anderen aufgestellten Präsidium schon auch gut verändert und zugetragen wurde das durch unser neues Design, das wir im August 2023 eingeführt haben. Da ändern sich viele Strukturen oder auch wie wir über den Verband sprechen. Also wir sagen zum Beispiel nicht mehr Geschäftsstelle, weil das klingt dann doch schon wieder sehr nach Behörde, sondern eher Homebase oder wir gehen ins Office. Und das ist einfach eine andere Sprache, die wir dann auch selber im Verband leben wollen. Mhm. Und deswegen, das ist ein großer Mindset-Switch, den wir da vor uns haben. Und gerade jetzt mit meinem Thema oder mit dem ganzen neuen Bereich, den ich jetzt leiten darf seit Anfang des letzten Jahres, war das schon viel, dass man Barrieren abbauen musste. Und ich aber jetzt auch beweisen muss, boah, das lohnt sich jetzt auch, dass wir das so umgezogen haben und dass wir die Dinge auch richtig vorantreiben.
Du hast eben angesprochen, ihr habt ja auch quasi reagiert auf den KI-Boom der letzten Jahre und du hast jetzt mit deiner Funktion da, glaube ich, auch eine besondere Rolle, die sich mit diesem Thema dann beschäftigt. Bevor wir da jetzt direkt einsteigen, vielleicht noch eine persönliche Frage. Also für mich war der Moment, wo ich das erste Mal mit ChatGPT in Kontakt gekommen bin, schon ein besonderer und irgendwie ein Moment, wo ich gedacht habe, es hat gerade eine neue Dimension, auch eine neue Ära begonnen. Und das, obwohl ich eigentlich auch davor schon KI kannte und du hast uns ja eben auch sozusagen schon erzählt, du hast in deinen vorherigen Stationen ja auch schon mit KI Berührung. Hast du auch so einen Moment gehabt, wo du mit dieser Technologie in Berührung gekommen bist und gemerkt hast, hier verändert sich gerade was?
Ja, also tatsächlich ist mir, also bevor ChatGPT rauskam, gab es, glaube ich, so ein Beta-Modell, das war der AI-Playground. Und
auch von OpenAI.
Ja, genau, also zumindest nehme ich es an. Ja. Und hatte sich auch schon so angefühlt, es war ungefähr 6 Wochen, bevor ChatGPT dann rauskam, dass mir das irgendjemand mal gezeigt hat, ich weiß auch wirklich nicht mehr wer. Und da habe ich eben damit ein bisschen rumprobiert und dachte, ey, das ist ja extrem krass. Es funktioniert richtig gut. Und warum ist das so viel besser als die KI, mit der ich vorher Kontakt hatte und Berührungspunkte? Was macht die anders als die KI, die ich irgendwie kenne? Das ist, dieser ganze generative KI-Aspekt, der ist einfach, hat vieles auf ein Next Level gebracht, ob Text, Bild, Audio. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen schleichend gekommen, aber das war tatsächlich, als mir das jemand geschickt hat, guck dir das mal an. Und dann, als dann ChatGPT rauskam, da bin ich auch echt in die Vollen gegangen und habe da erstmal sehr viel rumprobiert. Ja. Ich glaube, wie du bestimmt auch. Ja. Dann schnell gemerkt, krass, wie viel schneller man auf Ideen kommt, wie viel schneller man seine Worte auch in Schrift bringen kann, wie viel schneller man Dinge zusammenfassen kann. Und das ist ja, hat sich ja jetzt über die letzten Jahre ja nochmal gesteigert. Und ich bin auch gespannt, was in den nächsten Jahren damit passiert.
Ja, absolut. Also die Entwicklung ist nach wie vor rasant, verändert sich alles irgendwie gefühlt. Jede Woche kommt was Neues raus. Wie war es dann sozusagen weiter in jetzt nach deinem persönlichen Erlebnis, dass irgendwie sich da doch auch was verändert mit den Sprachmodellen, dass die Qualität irgendwie nochmal eine andere Dimension vielleicht auch angenommen hat, auch dann im Verband? Also wann habt ihr gemerkt im Verband oder wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass man gemerkt hat, wir müssen da jetzt vielleicht auch dem Thema nochmal mehr Aufmerksamkeit widmen? Hast du es noch im Kopf, wie sich das so entwickelt hat?
Tatsächlich, also es kam dann natürlich, es war glaube ich Anfang 2022, dann einige Mitglieder auf uns zu und meinte, können wir da mal bitte drüber reden und das vielleicht auch nicht nur in einer Kleingruppe, sondern wir müssen das breit spielen. Ja. Und dann haben wir eben mit den Mitgliedern, die dann eben auch wirklich proaktiv nachgefragt haben, gesagt, okay, lass uns an den Tisch setzen, wie ziehen wir das ganze Thema KI nochmal neu auf? Klar, wir haben vorher das ganze Thema AI natürlich schon bespielt und haben auch super viele Publikationen rausgebracht und die Kolleginnen haben das natürlich auch schon in den letzten Jahren vorangetrieben. Aber genau, 22 war ich dann, oder habe ich das Thema dann insbesondere auch übernommen und dann haben wir eben ein Ressort hochgezogen. Also Strukturen gebildet, dass wir die Themen auch alle abdecken. Und aktuell haben wir bestimmt so um die 25 Mitglieder, die wirklich aktiv und wöchentlich dabei sind, aber ganz viele andere, die zu den Terminen kommen, zu Events kommen, sich in Diskursen beteiligen, an Papern mitschreiben und das über den ganzen Verband. Denn was klar ist, KI ist halt kein Thema, was in einer Gruppe gespielt werden kann und darf. So, ich glaube, dann verfehlt man relativ viel, wenn man das sagt, hey, das ist ein Silo und ist unser Thema. Sondern wir spielen das horizontal über alle Gruppen, denn egal in welcher Gruppe, egal welches Marktsegment, KI ist ein Thema und das ist auch unser Scope, dass wir eine horizontal arbeitende Gruppe sind. Und genau, aktuell stehen wir da mit relativ vielen Projekten auf der Agenda, ja.
Ja, sehr spannend. Diese horizontale erschließt sich mir auch, weil natürlich das Thema KI in ganz viele Bereiche hineindringt oder auch viele Aspekte, glaube ich, mit reinkommen, die man berücksichtigen muss. Voll. Also von der juristischen Seite, vom rechtlichen, aber eben auch der technologischen Seite und die Welten zusammenzubringen, ist ja manchmal auch nicht so einfach. Was gibt's denn so an Angeboten oder an Projekten, die ihr jetzt auch in dem KI-Ressort macht? Gibt's da so ein paar, die du rauspicken kannst oder wo du sagst, das ist besonders spannend oder? Wahrscheinlich sind alle spannend.
Ich wollte gerade sagen, spannend ist alles. Ja, also voll.
Oder was waren die drängendsten Themen, mit denen ihr euch irgendwie am Anfang auch beschäftigt habt?
Ja, komplett. Also aufgeteilt ist das oder die Gruppe in drei Sublabs. Also einmal das ganze Lab Richtung Value Chain. Das ist das Lab, das sich um die chancenorientierte Veränderung der gesamten Wertschöpfungskette kümmert. Also Fragestellungen um KI-gestützte Geschäftsmodelle oder auch Werteverstellung, Vergütung, Kreation und kreative Assets. Das ist also quasi Value Chain, Wertschöpfungskette. Dann haben wir ein Lab, das sich um Verantwortung kümmert. Also das sind die juristischen Themen, die politischen Themen, die ethischen Themen, also das ist so der Hub dafür. Und dann haben wir eben ein Lab, das sich um die ganze Tech-Agenda kümmert. Also was kommt vor der Go-Live-Situation eines AI-Tools? Was kommt, was muss ich beachten? Wie sind meine Daten aufgestellt? Und das sind so ein bisschen die drei Gruppen. Und innerhalb der Gruppen haben wir dann wieder dann in Projektgruppen, damit wir es einfach so ein bisschen auch orchestrieren und auch kategorisieren können, welche Projekte welchen Owner haben.
Ja.
Und im letzten Jahr war gerade der Need, was die Responsibility-Agenda angeht, war der AI-Act oder ist er immer noch natürlich. Also da war es unsere Aufgabe als Verband natürlich, die Brücke zu schlagen. Wir haben ein fantastisches Public Affairs-Team, das sich darum kümmert, eben die ganzen Beziehungen auch zur Politik aufrechtzuerhalten, da unsere Positionierung aufzuführen und dann an die Politik zu geben. Wir im Ressort sind eher dafür da, eben den Transfer zu gewährleisten. Also welches Problem haben unsere Mitglieder, was den AI betrifft? Wie können wir das übersetzen? Und da ist natürlich erstmal, dass wir ein großes Webinar angeboten haben Richtung, Leute, keine Angst. Klar, AI ist da, er kommt. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht eingeführt. Und dann haben wir eben die Dinge übersetzt aus der Regulatorik auf die Wirtschaft. Und das war oder ist wahrscheinlich immer noch eines der größten Themen, die Angst vor Regulation. Und da sind wir ein starker Brückenbauer oder zumindest steht es auf unserer Agenda, das zu priorisieren. Und da haben wir viele Projekte gemacht, haben viel aufgeklärt und tun es dieses Jahr weiterhin immer noch. Da kommt viel und gerade jetzt, wenn es zunehmend in die Integration von AI geht, wollen wir natürlich da weiterhin die Brücke bauen. Also das war auf die regulatorische Ebene.
Das heißt, Unternehmen oder auch Personen, Einzelpersonen, die jetzt gerade sich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich der AI-Act, also die KI-Verordnung, die ja demnächst auch in Deutschland oder zum Teil sogar ja schon in Kraft getreten ist, aber dann jetzt immer mehr in Kraft treten wird. Wie muss ich mich da eigentlich verhalten? Da könnte man bei euch sozusagen Antworten auf diese Fragen finden.
Genau. Und mit den Mitgliedern, die eben auch aus den politischen Bereichen kommen, aber auch viele Juristen, haben wir da einfach die besten Leute am Tisch sitzen. Deswegen, ich maß mir da gar nicht an, da selber Expertin zu sein. Ja. Ich weiß ganz oft einfach immer, wen ich fragen kann. Und die nehmen dann die Plattform, die positionieren wir entsprechend so, dass sie das den anderen beibringen können. Und das ist super. Also auch selber extrem viel gelernt und jeden Tag dankbar, dass ich mit so smarten Leuten zusammenarbeiten darf. Ja,
ja, spannend. Ich glaube, du hast eben kurz erwähnt, dass du während deines Masterstudiengangs auch schon das Thema Ethik hattest und dich damit beschäftigt hast. Und das ist ja im Bereich von KI auch ein großes Thema. Was macht ihr da im Verband konkret im Bereich Ethik? Helft ihr da auch den Unternehmen?
Voll. Also wir hatten auch im Zuge des letzten Jahres eben dann ein Projekt mit interessierten Mitgliedern. Und witzigerweise waren auch einige mit dabei, mit denen ich damals auch bei dem Projekt von der Masterarbeit zusammengearbeitet hatte. Aber es war ganz cool, dass ich jetzt einfach da eine andere Rolle in diesem Projekt hatte, aber trotzdem mit ein, zwei gleichen Leuten zusammengearbeitet hat. Das hat mir auch mal gezeigt, krass, so schnell kommt man dann irgendwie im gleichen Thema in eine andere Rolle. Aber genau, wir haben eben das ganze Thema verantwortungsvolle KI für die Digitalwirtschaft nochmal uns vor die Brust genommen und Prinzipien und Leitlinien aufgestellt. Natürlich adaptiert auf bereits bestehenden Leitlinien wie von der OECD oder anderen Leitlinien. Und da war eben unser Scope, ja, wir müssen da eine Guidance geben. Eine Selbstverpflichtung ist es ja im Wesentlichen, weil es ja keine oder zumindest nicht so stark in der Regulatorik drin ist. Ja. Und da versuchen wir aufzuklären, auch jetzt herzuleiten, dass es ein wirtschaftlicher Vertrauensfaktor auch ein Vorteil sein wird für Companies, wenn sie ihre AI-Modelle verantwortungsvoll und ethisch gestalten. Und da haben wir eben einfach nur dargelegt in einem Paper, was auch auffindbar ist, so funktioniert so kann es funktionieren, das sind eure Benefits, wenn ihr es tut. Und wir haben auch Zahlen, Daten, Fakten erhoben, die belegt haben, tut es besser, seid verantwortungsvoll mit euren KIs. Und wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie diese Prinzipien zu verfolgen, dann wird es den Companies dann an der Stelle in den nächsten 10, 20 Jahren einfach besser gehen. Und der Einklang zwischen Gesellschaft und Unternehmen ist dann ein bisschen besser oder mehr hergestellt.
Du hast dich ja dann relativ früh schon mit dem Thema Ethik und KI beschäftigt, während des Masterstudiengangs. Mhm. Das war ja deutlich vor der Zeit, wo ChatGPT auf den Markt kam. und auch weit bevor eigentlich der AI Act im Europäischen Parlament beschlossen wurde. Wie beobachtest du denn sozusagen die Entwicklung? Also hast du das Gefühl, es war ein anderer Stand damals oder waren es schon ähnliche Themen, die auch heute da im Mittelpunkt stehen bei der Diskussion?
Also es sind ähnliche Themen. Okay. Was jetzt neu dazu kam und was die Betrachtungsweise einfach nochmal geändert hat, ist, dass wir 2020 und eben davor nicht über diese generative KI gesprochen haben. Und das hat sich jetzt geändert. Und die Möglichkeiten von generativer KI sind einfach nochmal anders und größer. Und das muss man auch in der Betrachtungsweise von Ethik und Verantwortung mit reinziehen. Insofern, das hat sich verändert, geschiftet, aber immer noch so, dass es eben trotzdem innovationsfreundliche Rahmenbedingungen bleiben. Mhm. Insofern, da ist eine andere Sensibilität, aber die Grundthematiken bleiben dieselben.
Gibt es so ein Kernthema im Bereich der Ethik, wo du sagst, das ist das, wo man drauf achten sollte als erstes? Das ist das Wichtigste oder irgendein Aspekt, den du rauspicken kannst? Also für mich zum Beispiel persönlich ist ein großes Thema sozusagen der Bias, der in den Modellen vielleicht selber steckt und dass man manchmal Menschen, die einsteigen mit der Technologie, helfen muss zu vermitteln oder erklären muss, wie eigentlich so ein KI-Modell funktioniert in der Generierung der Inhalte und das ist natürlich ein Stück weit die Einstellungen und Vorurteile dann auch reproduziert, die in den Daten stecken. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen das ist das für dich auch ein Kernthema?
Voll. Oder? Ja, warum ich gerade überlegt habe, ich dachte, ich gehe in meinem Kopf gerade noch mal eine Ebene höher. So, was sind die Prinzipien? Aber das ist ja komplett ein Punkt dessen, was es zu berücksichtigen gibt. Also die verzerrten Daten eher im Endeffekt. Ja. Dass man eben, egal in welcher Abteilung das in der Company aufgehängt ist, da auf jeden Fall drauf achten muss. Denn sonst infiltriert sich das in den Datensätzen und potenziert sich und im Zweifel merkt man das gar nicht, dass man da gebiasten Daten arbeitet. Also das ist die Wahrnehmung für seine eigenen Datensätze und auch die Verantwortung für qualitativ hochwertige Daten zu übernehmen. Dass man eben natürlich auch gesellschaftlich da drauf fokussiert ist und darauf schaut, dass man da keine vorurteilsbelasteten Themen mitträgt, auch wenn es potenziell vielleicht nicht so für wirtschaftlichen Erfolg stehen könnte oder dem, was dagegen stehen könnte. Aber das ist ein wichtiges Thema, aber auch, also wir haben auch herausgefunden, dass robuste KI-Systeme extrem notwendig sind. Also
was sind robuste KI-Systeme?
Also beständige KI-Systeme, Robustheit im Sinne von dass die funktionsfähig sind, dass man denen vertrauen kann, dass sie da sind, wenn man sie braucht in dem Sinne. Auch das ist so ein Thema, was Vertrauen eben betrifft. Also eigentlich, was diese Thematik angeht, vertrauenswirksame Maßnahmen gegenüber der Nutzenden sind extrem entscheidend. Und da versuchen wir eben mit unseren Möglichkeiten, das eben da aufzuklären und genau, den Diskurs zu stärken. Ja. Und ich bin gespannt, was wir in diesem Jahr wieder umsetzen, denn das Thema Ethik steht auch weiterhin auf der Agenda als Projekt. Also das ist ja kein Thema, was man einmal abschließt und sagt, ja, haben wir gemacht, weiter geht's.
Richtig.
Deswegen, also alles, was wir tun, gerade auch im letzten Jahr angefangen haben, werden wir nochmal eine zweite Version bringen, updaten, weil die Entwicklung so schnell ist, dass wir eigentlich jährlich das, was wir da schreiben, oder eigentlich in dem Moment, wo wir das schreiben, schon hinterfragen wollen, ist das schon noch aktuell? Und gerade bei uns, manchmal dauern Projekte einfach einen Moment länger.
Ja.
Und da müssen wir halt, während wir es dann veröffentlichen, selber nochmal gucken, ist das alles noch so aktuell, einfach weil sich so viel mit so einer rasanten Geschwindigkeit verändert.
Absolut. Also es geht uns ähnlich auch bei Funke, dass wir natürlich merken, da müssen wir am Ball bleiben, da müssen wir auch sozusagen uns kontinuierlich mit beschäftigen. Auch für uns ist das Thema Ethik natürlich sehr wichtig. Wir haben da zum Beispiel relativ früh eben auch KI-Leitlinien dann formuliert, die unsere Grundsätze dann festhalten. Ich glaube auch in eurem Sinne.
Ja, sehr gut. Paul, dann haben wir den nächsten, der Taskforce beitritt. Sehr gut.
Und was uns natürlich auch beschäftigt, ist dann quasi neben dem Thema, was für Vorurteile vielleicht in den Daten stecken können, auch das Thema, was kann man nach hinten raus mit der KI eigentlich generieren und wie gehen wir eigentlich mit diesem sehr, sehr mächtigen Tool oder dieser mächtigen Technologie vertrauensvoll um. Und ich finde, was man immer beobachten kann, heutzutage ja auch schon, wenn man zum Beispiel auf Instagram oder ähnliche soziale Medien geht, dass da dann so KI-Personen letztendlich auftauchen, die täuschend echt sind, zum Teil gekennzeichnet werden auch als solche, aber zum Teil eben auch nicht. Und ja, das ganze Thema sozusagen der Content-Überflutung ein riesengroßes ist, was uns ja auch beschäftigt. Und vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, ja auch der ist, die Inhalte können nahezu täuschend echt sein, ja, so dass man quasi auch Manipulationen dadurch erzeugen kann.
Ja.
Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
Ja, ein ganz wesentliches Thema. Im letzten Jahr haben wir uns sehr intensiv über das ganze Thema Deepfakes eben gekümmert.
Ja. Was sind Deepfakes?
Also wir haben entsprechend erstmal genau diese Frage versucht zu beantworten mit den allen interessierten Mitgliedern, die gesagt haben, wir möchten da gerne mit drüber sprechen. Also Deepfakes hast du eigentlich quasi erklärt, ohne das zu sagen, dass man eben Inhalte über eine AI oder über KI-Modelle so verändert, dass sie täuschend echt sind und diese dann in kompromittierenden Situationen dargestellt werden.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, da gibt es auch viele. Der Papst in seiner Downjacke.
Okay.
Das ist, glaube ich, so das erste Deepfake, was irgendwie auch durch die Medien ging.
Ja.
Zumindest zum,
in was, so einer Balenciaga.
Genau. Der Papst mit dem Swag. Und das ging dann durch die Medien und da war es erstmal, ach, krass, das sieht ja so echt aus. Mhm. Und ich glaube, dann ist auch die ganze Deepfake-Debatte, ich glaube, das war auch Anfang des letzten Jahres so ein bisschen noch stärker ins Rollen gekommen, ohne dass, natürlich gab es vorher auch schon. Wir haben auch mit den Mitgliedern aber natürlich auch gesprochen und gesagt, hey, wie seht ihr das? Ist alles, was durch eine AI verändert wurde, ist das gleich Deepfake? Mhm. Weil natürlich, das hemmt natürlich dann auch wieder Innovation. Weil wenn man dann ein AI-Tool auf den Markt bringt, was bildverändernd ist, dann würde ja alles, was daraus kommt, Deepfake sein. Und das ist es ja de facto nicht. Insofern ist bei uns ganz wichtig zu sagen, wenn die AI oder wenn die Bilder oder die Ergebnisse Menschen in kompromittierenden oder nie dagewesenen Situationen darstellen, die potenziell rufschädigend etc. sind, wie der Papst, der diese Jacke wahrscheinlich nie anhatte, wir wissen nicht, was er privat tut, aber dann ist es ein Deepfake. Und genau, du hast Instagram, TikTok und so weiter angesprochen. Es ist ja überspült von Deepfakes. Aber es ist auch überspült von KI-generierten Content, der wirklich, wirklich gut ist. Und ich finde, da machen wir eben den Unterschied.
Ja.
Und da haben wir eben entsprechend dann auch mit den Mitgliedern gesprochen. Wir haben ein Paper gemacht, um erstmal einzuordnen und für uns zu definieren, um eben unsere Aufgabe da gerecht zu werden, die Dinge aufzuklären und zu begleiten.
Ja.
Und dann haben wir eben entsprechend das alles noch mit den Juristen in unserer Gruppe eingeordnet. Also eine juristische Einordnung gegeben, auch auf Belegen, auf Gesetzen beruhend. Da bin ich dann aber raus, daraus zu zitieren, aber auch das ist auffindbar und da versuchen wir dann auch Hilfestellung zu geben.
Ja, spannend.
Ja, voll.
Ja, ich glaube, das sind auch natürlich zentrale Themen, die viele in der Branche gerade beschäftigt, auch im Bereich Deepfakes oder generell, was muss man beachten, auch beim Einsatz von KI letztendlich in verschiedensten Kontexten. Natürlich stellen wir uns auch die Frage, als Medienhaus, wie wollen wir KI nutzen, wie können wir KI nutzen, was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, was sind aber auch die ethischen Grenzen, die wir uns setzen, letztendlich unser eigener Anspruch an die Nutzung von KI. Also da helft ihr natürlich dann auch uns, dass wir da im Austausch sein können und gerade den Verband eigentlich auch nutzen können.
Sehr gut.
Also wir haben viel gesprochen über Projekte, die ihr macht. Fehlt noch irgendwas, was du sagst, was ihr im Lab macht, was dich gerade beschäftigt? Vielleicht auch ein Thema, was ihr jetzt für dieses Jahr verstärkt angehen möchtet?
Ja, voll. Ja. Tatsächlich saßen wir letzte Woche mit den Lab-Leitern eben diese Labs vorantreiben in Düsseldorf zusammen und haben uns die Agenda für dieses Jahr nochmal enger gezogen. Und Ganz wichtiger Aspekt ist da das ganze Thema AI-Agenten. Das möchten wir diesem Jahr nochmal aufziehen. Wir hatten Ende des letzten Jahres bei einem Event einen kleinen Workshop dazu. Aber in diesem Jahr, oder es wird ja auch überall geschrieben, das Jahr der AI-Agenten. Ja. Insofern möchten wir dem auch zutun und da die Brücke wieder schlagen, ja, wie bei allen anderen Themen, um erstmal aufzuklären, was ist ein AI-Agent überhaupt? Wo fängt er an, wo hört er auf? Ja. Was soll er machen? Was soll er nicht tun? Welche Opportunities liegen dahinter? Also das wird ein großes Projekt, wo eben auch alle Mitglieder eingeladen sind, dran zu partizipieren. Dann werden wir uns aber auch über KI-nahe Themen unterhalten. Also beispielsweise werden wir ein Format launchen, das ist alles noch neue Hot Topics hier. Ja. Wir möchten angrenzende Branchen mehr da reingehen und sagen, digitale Wirtschaft, das sind wir. Mhm. Und hier liegt so ein bisschen auch hier wird KI eben auch gelebt und das ist auch ein Centerpiece unserer digital oder aus unserer Wirtschaftssektor. Ja. Und wir möchten dann zum Beispiel auch in die Kunst gehen und sagen, wir hatten die Idee mit Künstlern zu sprechen, die ja auch Teil der Wirtschaft sind, ja, aber zu überlegen, wie verändert sich denn deine Arbeit durch KI und wie veränderst du dich, wie musst du dich anpassen oder potenziell wird es so, wie du deinen Job auslebst in den nächsten 5 Jahren überhaupt noch geben oder wie musst du dich verändern? Ja. Das in der Kunst, im Kommerz und in ganz anderen vielen Bereichen. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr auch einen Austausch mit einem Synchronsprecher, der gesagt hat, oder wir ihm die Frage gestellt haben, wie wird sich denn dein Job ändern durch AI? Die ganzen Sprachmöglichkeiten sind da schon so groß. Und da sind wir einfach im Austausch und möchten einfach sagen, als digitale Wirtschaft, so verändert ihr euch, so könnt ihr, wir möchten einfach ein Ohr sein. Eigentlich, ja, möchten wir nur ein Ohr haben und gucken, wie wir das begleiten können.
Ja, also das sind quasi eure Ziele, die ihr euch jetzt als Ressort KI für dieses Jahr ein Stück weit ja auch gesteckt habt und ein paar Ideen, an denen ihr dann euch orientieren wollt. Lass uns doch vielleicht auch noch einmal ein bisschen darüber sprechen, wie eigentlich junge Talente gefördert werden und vielleicht über zwei Sachen würde ich gerne mit dir sprechen. Einmal über das Thema, wie du, also ich glaube, das hängt so ein bisschen dann an dem, was du eben gesagt hast, also wie verändern sich Berufsbilder, wie verändert sich letztendlich auch die Arbeit auch in Bereichen wie der Kunst, dem E-Commerce oder Ähnlichem.
So ist es.
Aber auch dann vielleicht nochmal die Frage so zu formulieren, wo siehst du eigentlich Potenziale und Perspektiven für junge Menschen, die sich gerade für KI interessieren? Du bist jetzt jemand, der tagtäglich mit dem Thema zu tun hat. Was kannst du vielleicht auch mitgeben? Und dann vielleicht auch nochmal darauf zu schauen, wie können junge Leute auch mit dem Verband interagieren und was bietet ihr vielleicht auch an Chancen?
So ist es. Ja. Also vielschichtige Frage.
Ja.
vielleicht angefangen. Ich glaube, junge Menschen, die nutzen KI schon ganz anders, als ich es getan habe. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich so alt bin. Ja. Aber oder wie du das getan hast oder tust, die Adaption von KI ins Leben ist einfach ein ganz anderes. Also ChatGPT ist auf dem Handy, Midjourney, da werden Bilder gepromptet. Und das ist einfach so ein Teil dessen. Also auch das Suchverhalten ändert sich. Ob ich jetzt bei der Suchmaschine meines Vertrauens was suche oder über ein AI-Tool, das verlagert sich, glaube ich. Insofern ist da eine ganz andere Affinität, wie AI in Alltag Einzug erhält. Und ich finde das auch manchmal selber erstaunt, da fühle ich mich schon fast abgehängt, so wie der Umgang, was ganz, ganz Normales ist, wie der Bilder gepromptet werden und so weiter. Und ich glaube deshalb, wenn es um das Thema Anwendung geht, da sind junge Menschen fast weiter vorne, als vielleicht ältere Menschen sind oder erfahrenere Menschen, sag ich mal. Und das aber in die richtigen Bahnen zu lenken, da fehlt dann Erfahrung. Und so kommen dann die beiden Seiten zusammen. Insofern, es wird ja auch, oder viele sprechen ja auch in den Unternehmen oder wenn ich mit Leuten aus dem Verband spreche über AI ist ein Top-Down-Thema, andere sagen, es ist ein Bottom-Up-Thema, weil einfach diese Anwendung auch erstmal irgendwie durch den Konzern oder das Unternehmen durchdringen muss. So. Und junge Menschen haben da, glaube ich, eine andere Affinität. Ich glaube, das ist wichtig, das in die richtigen Bahnen zu lenken, das zu steuern, Leuten auch mit Mentoring da eine Guidance zu geben oder wie wir es tun, auch einfach Hilfestellung reinzugeben, um zu sagen, okay, das ist der Tool, das ist aber auch die ganze Ökosystem dahinter. Du musst über Ethik sprechen, du musst auch darüber nachdenken, dass es da noch viel mehr gibt als die reine Anwendung. Und deshalb, ich glaube, das adaptiert sich jetzt noch viel schneller, einfach weil die Affinität eine andere ist.
Wie wichtig würdest du sagen, ist so eine Offenheit gegenüber der Technologie und auch dem Ausprobieren, Experimentieren?
Von jungen Menschen?
Ja.
Ja, also sehr extrem hoch. Also das ist mit allen Dingen, die da schnell auf den Markt kommt, da wird immer drauf aufprobiert.
Ja.
Und wenn es dann nicht cool ist, dann wird es halt gelassen. Oder wenn man dafür neue Hardware oder sowas braucht, man kennt es ja mit den ganzen VR-AR-Brillen, das ist halt immer ein Hemmnis, wenn man da erstmal als junger Mensch in den Invest gehen muss. Aber gerade AI, was auf dem Smartphone verfügbar ist, so ja, natürlich probiere ich das aus. So, da ist man ja quasi fast auf dem Schulhof der Uncoolste, wenn man es nicht tut. Mhm. Insofern, da ist, glaube ich, eine großer Wille, das auszuprobieren und dann aber auch nach dem zweiten, dritten Mal ausprobieren und sagen, ja, mache ich doch, habe ich doch eh schon mal gemacht. Mhm. Also ich glaube, deswegen, da ist eine ganz viel schnellere Adaption und genau. Und vielleicht noch auf die Frage zurückzukommen, was wir dann als Verband da auch ermöglichen, um die vorherige Frage noch zu beantworten. Genau, wir haben nämlich Anfang des letzten Jahres das Digital Pioneer Programm ins Leben gerufen. Das ist ein Programm für Personen zwischen 16 und 30 Jahren, um diesen Menschen, auch jungen Young Professionals, aber auch Studierenden, aber natürlich auch schon Gründer und Gründerinnen, eine Plattform zu bieten, um schneller oder einfach in den Verband zu kommen. So ein bisschen hätte ich mir das damals gewünscht. Ich hatte das natürlich jetzt auch durch mein Projekt da mit meiner Masterarbeit den Zugang. Und eben selber habe ich auch erkannt, das ist so cool, wenn man schnell mit Leuten an einem Tisch sitzt, die man sonst auf einem normalen beruflichen Weg nicht begegnet wäre, weil vielleicht andere Branche, andere Position und da einfach dieses Gefälle ist. Mhm. Aber das Schöne am Verband ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Es geht um das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Wachsen. Natürlich hat jedes Unternehmen auch seine eigenen Ziele, im Verband aktiv zu sein. Aber ich finde es total cool, den jungen Menschen dann eben die Anknüpfungsmöglichkeiten zu geben, Beteiligungsmöglichkeiten. Und genau, wir versuchen immer wieder auch die Projekte reinzuziehen. Gerade im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel auch ein Projekt, das Studierende in einem Unikurs auch mit uns eine Studie zusammen durchgeführt haben. Die waren dann eher für die Datenerhebung zuständig und die Auswertung. Unsere Experten haben dann darüber, waren im Diskurs, die durften das bei uns vorstellen, so hatten die Zugang zum Netzwerk. Also so kann sich vieles ergeben. Okay. Und es ist so ein bisschen, alles kann, nichts muss, aber wir versuchen natürlich auch Projekte aufzuziehen, wo jeder und jede irgendwie die Möglichkeit hat zu partizipieren.
Klingt cool. Also junge Menschen können auf euch zugehen, können euch im Internet finden auch und diverse Angebote finden. Und ich finde es auch toll, dass ihr da so ein Programm habt, um eben echt nochmal auch die Studierenden direkt mit reinzubeziehen.
So ist es.
Klingt sehr spannend. Vielleicht kommen wir nach dem Verbandsthemen nochmal ein bisschen zu dir persönlich zurück. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, dann nutzt du KI auch, wahrscheinlich wie wir alle, nicht nur im Berufskontext, sondern auch privat und persönlich. Gibt es da irgendwas, wo du auch sagst, KI hat was verändert oder irgendwie einen besonderen Mehrwert dir gegeben?
Ja, tatsächlich. Also auch privat benutze ich es fast eher so, um auch zu probieren, es ist mein kleiner persönlicher Experimentierraum. Ja. Ich glaube, auf der Business-Seite, da merke ich, dass so Textverarbeitung schnell auf Ideen kommen, etc. Mhm. Aber privat, ich male super gerne und mache gerne abstrakte Kunst und versuche so ein bisschen, das heißt, mein Ventil zu sehen, versuche Farben zu kombinieren und wenn es dann halt nicht gut aussieht, dann kommt eine dritte Farbe drüber. Ja. Also da habe ich auch gar keinen Anspruch an dem, was dabei im Endeffekt rauskommt, wenn ich mit so einem Projekt starte. Ich finde es nur manchmal super befreiend so, gerade wir arbeiten super strategisch, bedeutet, man hat eine fortlaufende Strategie und ist irgendwie immer ongoing, kennst du bestimmt auch. Und irgendwie finde ich es für den Kopf manchmal gut, einfach ein abgeschlossenes Projekt zu haben. Du fängst ein Bild an, hast ein Bild auf und dann ist fertig. Mhm. Und ich habe mir dann immer überlegt, was sieht denn eine KI in abstrakten Bildern? Mhm. Und ich habe dann so ein paar Bilder, die wirklich super abstrakt sind, die ich regelmäßig einmal 180 Grad drehe, weil ich denke so, vielleicht sehe ich ja jetzt was anderes. Habe ich meine KI gepackt in so eine AI-Verbildverarbeitungs-KI. Ehrlich gesagt, es war die erste, die ich im App Store gefunden habe. Ich kann nicht mal sagen, wie sie heißt. Und konnte dann aber so ein bisschen Parameter einstellen. Und ich fand es super spannend, je stärker ich zum Beispiel ein Parameter umgestellt habe, was die KI dann in jedem kleinen Farbkleck sieht. Also im ersten war es ein Mensch und dahinter war vielleicht nur ein ganz kleiner Punkt, dann war da ein anderer Mensch, der in einer anderen Perspektive stand. Und so habe ich mir da einfach überlegt, KI ist schlau, die sieht Dinge, die ich vielleicht nicht gesehen habe und bin da ganz ergebnisoffen ran und so habe ich da so ein bisschen die Dinge eingestellt und sehe aber jetzt tatsächlich auch die Bilder anders. Also meine eigenen Bilder sehe ich jetzt auch irgendwie anders und denke mir so, ja, irgendwie war da eine schlaue Datenmenge und hat da was reininterpretiert. Super cool.
Also kann man sagen, die KI hat dir vielleicht auch mal eine neue Perspektive eröffnet auf deine eigenen Bilder?
Voll. Also
spannend.
Die hat da was reininterpretiert, was da eigentlich ja nicht war. Und jetzt ist da was und in meinem Kopf geht das nicht raus. Und super spannend. Also war ich auch sehr, sehr erstaunlich, was da schon alles geht. Mhm. Also das so gerade so auf Bildebene.
Ja.
Ich probiere mich aber auch super gerne mit so Audio-Themen aus. Mhm. Also eine ganz liebe Kollegin, die hat immer super viel aus ihrem Leben zu erzählen und liebe Grüße auch an der Stelle. Aber ihre Geschichten bieten einfach immer super so Grundlage für Erzählungen. Und dann lasse ich da so ein paar Fragmenten, die sie mir rüberwirft, mache ich dann daraus irgendwie über ChatGPT eine Geschichte. Mhm. Also es geht ja auch super schnell. Also das hat auch gar keinen Anspruch auf wirklich, dass das irgendwer Drittes dann hört.
Ja.
Das gebe ich dann in eine Text- oder Voice-Verarbeitungstool. Mhm. Da habe ich dann auch meine eigene Stimme synthetisieren lassen.
Mhm.
Und das habe ich dann ausgespielt und habe dann sozusagen über sie, über das, was sie erlebt hat, so einen kleinen Mini-Podcast und habe ihr das dann zuspielen lassen. Also das ging so schnell, diese Wertschöpfungskette auf Minimum zu reduzieren und auch mit wirklich wenig Mühe. Und sie war extrem happy, hat sich voll gefreut, dass sie da irgendwie über ihr eigenes Leben so einen kleinen Podcast hat, den ich ja auch offensichtlich eingesprochen habe, obwohl es nicht war. Und das sind halt so kleine Dinge, wo ich einfach ausprobiere und so meine kleinen eigenen Projekte habe, die aber dann nicht das Licht der Öffentlichkeit überblicken.
Ja, müssen sie ja auch nicht
zwangsläufig. Nee, das stimmt nicht.
Aber ich finde es auch toll zu hören, wie du quasi da auch spielerisch im Alltag dann Sachen ausprobierst. Ich glaube auch, da haben wir eben schon drüber gesprochen, auch das Experimentieren, auch wenn man nicht mehr gerade studierend ist, sondern irgendwie schon im Beruf steckt, dass das total wichtig ist, dass man da am Ball bleibt und auch Sachen ausprobiert und ganz offen daran geht.
So ist es.
Ich glaube, ich nutze auch ChatGPT oft in Kontexten, wo ja das immer mehr reinkommt und man Sachen ausprobiert, sei es jetzt beim Kochen oder bei vielen anderen Alltagsthemen, wo man schnell halt einfach dann sich auch nochmal behelfen kann.
Total.
Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, danke.
Und was über dich zu erfahren und auch über den Verband. Und ich würde das Ganze jetzt beschließen wollen mit einer kurzen Fragerunde. Ich stelle dir 10 Fragen und bitte dich quasi mit einem Wort oder einem kurzen Satz zu antworten.
Oh, feier, okay.
Wollen wir es probieren?
Ja, Puls ist ja
okay.
Steigen hier.
Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Oh ja, ich soll schnell antworten, denke ich, ne?
Ja.
Also,
was nutzt du am häufigsten?
Okay, anders gefragt. Ja, dann wird es ChatGPT sein.
Mhm. Was war dein letzter Prompt?
Wahrscheinlich, hier sind 5 Bullet Points, bitte formuliere eine E-Mail daraus.
Sehr gut. Gibt es etwas, vor dem du Angst hast beim Thema KI?
Abgehängt zu sein.
Mhm. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Also meine KI-Hoffnung ist, dass das in die Breite kommt, dass auch alle Bevölkerungsschichten da merken, was für ein Benefit das ist und davon partizipieren können und dass es eine Inklusion ist und keine Exklusion. Also, dass niemand abgehängt wird und wir damit auf ein gesamtgesellschaftlicheres, höheres Niveau kommen. Das finde ich, glaube ich, schöne Idee an der Stelle.
Ja, finde ich super, kann ich nur unterstreichen. Was kann KI deiner Meinung nach heute noch überhaupt nicht?
Wow, toll, ey. was kann KI überhaupt nicht? Also ich kann natürlich nur für die Dinge sprechen, die ich selber ausprobiert habe.
Ja.
Hände auf Bildern prompten. Haben wir, glaube ich, noch einen Weg vor uns. Hände sind es.
Ja, Hände sind schwierig. Apropos off the record, hast du schon selbst KI-Musik erstellt?
Yep.
Ja.
Ja?
Ja. Bleibt das geheim, oder?
da muss ich mich jetzt selbst exposen. Ich habe für eine sehr gute Freundin zu ihrem Junggesellenabschied einen Song geschrieben über KI oder mit KI vielmals. Und es gab auch auf ihrer Hochzeit einen Flashmob dazu. Und sie weiß bis heute nicht, dass das über KI war, sondern dachte, ich hätte da jemand professionell beauftragt. Das Geheimnis ist jetzt hiermit gelüftet. Es war über KI. Und genau, so habe ich auch das wieder in dem Kontext eingesetzt. Ganz zum Ärgernis natürlich der ganzen Lobby für Musikindustrie etc., da davon mal ausgeschlossen, aber es war ein spielerischer Rahmen.
Ja.
Aber ja, ja. Habe ich probiert und ich liebe es jeden Tag so neu. Macht Spaß.
Sehr cool. Was wird das KI-Buzzword von 2025?
Buzzword AI-Agenten?
Ja, safe bet, glaube ich.
Ich denke auch.
Das größte Highlight in der KI-Branche?
Das größte Highlight ist, glaube ich, die Omnipräsenz
von KI.
Ja,
ja.
Dass überall einfach eine Hosentasche dabei haben kannst, dass man es jederzeit irgendwie darauf zurückgreifen kann, dass jeden Tag was Neues auf den Markt kommt und dass einfach so viele spannende Menschen Lust haben, da von Startup bis Unternehmen, von Konzernen einfach Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und dass es ein nicht stillstehendes Rad ist.
Ja.
Und dass es ein cooles Thema ist. Also mal abgesehen davon, dass es super viele Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, dass es ein technologisches Thema ist, was einfach unfassbar Spaß macht und cool ist. So, das gefällt mir. Das ist ein Highlight grundsätzlich.
Cool, finde ich gut. Und was ist der größte Flop der Branche? Irgendwas, was dich enttäuscht hat?
Ich bin eigentlich nicht enttäuscht von KI. Also wenn dann, also nicht von der Technologie selbst oder wenn dann, würde ich sagen, wäre ich enttäuscht, wenn es sich nicht so entwickelt oder nicht weiterentwickelt.
Ja.
Also wann der nächste Schritt nach dem ersten und zweiten kommt. Ich glaube, davon wäre ich enttäuscht. Mhm. Und ich gehe nicht davon aus, dass es niemand mehr draufsetzt. Mhm. Aber das wäre eine Enttäuschung. Ja.
Ja, okay. Dann haben wir es fast geschafft. Die letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
vieles auf den Kopf stellen.
Sehr gut. Vielen Dank.